Nun habe ich die Absicht, liebe Geschwister, heute Nachmittag über die Reifeunterschiede in der Gemeinde Jesu zu sprechen. Die Bibel hat manches darüber zu sagen und zu erklären. Und bei uns ist es wichtig und nötig, dass wir ein Kleinkind nicht so behandeln wie einen Opa oder eine Oma, sondern dass wir bei unserem Gegenüber nicht nur das Äußere, sondern lernen auch, die innere Reife zu unterscheiden. Also noch einmal, Reifeunterschiede in der Gemeinschaft mit den Gotteskindern. Dazu lese ich zwei Abschnitte aus der Bibel. Jetzt lese ich zunächst einmal Hebräer 6, Vers 1 bis 3. Und bitte vergesst nicht, es geht um die Reifeunterschiede innerhalb der Gemeinde Jesu. Da heißt es, darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen, mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Diese verlesene Schriftstelle können wir besser verstehen, wenn wir einen kleinen Teil vom Kapitel vorher lesen, weil er im Zusammenhang geschrieben ist. Also dazu Hebräer 5, Vers 11 bis 13. Jetzt habe ich die Zürcher Übersetzung. Und darüber hätten wir vieles zu sagen. Und es lässt sich schwer verständlich machen, da ihr schwerhörig geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach schon Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch die ersten Anfangsgründe der Ansprüche Gottes lehrt. Und seid solche geworden, die Milch nötig haben, nicht feste Speise. Denn jeder, der noch wie ein Kind Milch genießt, ist unerfahren in der geistlichen Lehre, in Klammer für Gereifte, denn er ist unmündig. Als ich 8 Jahre alt war, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, habe ich ein Gedicht lernen müssen in der Grundschule. Und das habe ich all die Jahre hindurch festgehalten und kann es nicht vergessen, weil im praktischen Leben, in der Realität, ich immer wieder auf das stoße, was ich damals als Kind gelernt habe. Dieses Gedicht lautet: Urahne, Großmutter, Mutter und Kind in der Stube, alle beisammen sind. So etwas findest du heutzutage kaum noch, dass 4 Generationen in einer Wohnung zusammenleben. Heute sind die Familien auseinandergerissen. Ich muss aber zugeben, dass das damals, wenn hin und wieder 4 Generationen beieinander waren, schon Probleme gegeben hat. Die ganz Alten, die waren ja eine Belastung für die Familienkasse. Zur richtigen Arbeit hat man sie nicht mehr heranziehen können. Waschen und Kochen hat man für sie müssen. Sie haben wenig mitgeholfen, waren für die Hausgemeinschaft nicht so recht nützlich, aber eher eine Belastung. Und dann haben wir die noch nicht ganz so Alten gehabt, also Opa und Oma. Die konnten zum Teil noch mitarbeiten. Und die kleinen Kinder konnte man, wenn die Arbeit auf dem Feld zu groß war, denen zuschieben. Aber dazwischen geredet, was gemacht und wie es gemacht werden soll, haben sie auch immer wieder. Also das war nicht ganz so leicht früher. Und die reifere, mittlere Generation, Vater und Mutter, die haben dann schlimme Dinge gemacht. Haben die doch ihre Kinder zur Feldarbeit gezwungen, obwohl sie minderjährig gewesen sind. Die mussten mitarbeiten und müssen schaffen. Das ist heute vielfach sogar verboten. Ja, und die Kinder, das war auch so eine Sache. Da hat es ein bisschen so an der, internationalen Bildung hat's gefehlt. So schlau wie die Kinder heute waren, die damals noch nicht. Jetzt habe ich die alte Generation ein bisschen negativ bewertet. Ich muss euch aber sagen, liebe Geschwister, heute ist es nicht besser. Im Gegenteil, noch viel, viel schlechter. Die Kinder werden in die Kitas geschoben, obwohl es da gestreikt wird und riesigen Geldmangel und Geldgerangel gibt. Und die Alten, die werden abgeschoben in Pflegeheime, die unterbesetzt sind und gar nicht richtig betreut werden können. Stellt euch das vor. Und die noch nicht ganz so Alten, die sind einem so im Weg, was die einem raten, mit ihren alten Vorschlägen, das kann man ja noch nicht einmal anhören, noch weniger machen. Und die Eltern von den Kindern, die stressen sich kaputt. Auch die Frau muss mitarbeiten, wegen der späteren Rente. Und bevor man in die Rente kommt, ins Rentenalter kommt, hat man schon ein oder zwei Burnout gehabt. Also ist das heute auch nicht besser. Im Gegenteil, es ist noch schlimmer. Was ich mit dem allem erklären und sagen möchte, es sind reife Unterschiede da. Damals und auch heute. Im natürlichen Leben gibt's reife Unterschiede. Und im geistlichen Leben gibt's auch Unterschiede. Damit wir das gut verstehen, einige drastische Vergleiche. Man kann doch keinem Elfjährigen einen Formel-1-Wagen anvertrauen, der mit über 300 Kilometer schnell fahren kann. Wenn man da einen Elfjährigen an Steuer ließe und würde ihm erlauben, gerade zu fahren, wie er wollte, da käme ja Schreckliches dabei heraus. Man kann aber auch wiederum einem 16-, 17-Jährigen nicht mehr eine Flaschennahrung anbieten. Der wird dich angucken. Der würde mit dem Finger an den Kopf tippen. Ach so etwas, ja, was denkst du denn von mir? Und man sollte bei einem Geburtstagfest einem 84-Jährigen auch nicht ein Surfbrett schenken. Das passt alles nicht zusammen. Und man sollte auch kein Kleinkind in ein Pflegeheim, in ein Altersheim bringen. Und man sollte einen Opa und eine Oma auch nicht in den Kindergarten stecken. Das passt nicht zusammen. Aber Bruder Wegner, warum sagst du so etwas? Warum solche Vergleiche? Weil diese Dummheiten immer wieder begangen werden bei den frommen Leuten. Junggeborenen Gotteskindern werden Dinge zugemutet, die sie einfach nicht können. Und man sie auch gar nicht erwarten dürfte von ihnen. Und da gibt's Leute, die wären leistungsfähig. Die schont man. Und die drücken sich vor jeglicher Verantwortung. das praktische Leben und auch das Leben in der Gemeinde Jesu hat gewisse Regeln und Ordnungen. Und als Seelsorger weiß ich, dass da viel verkehrt gemacht wird, weil man die Altersunterschiede nicht richtig kennt, die Reifeunterschiede. Jetzt startet der Abschnitt noch aus Kapitel 5. Über die Reifeunterschiede, über die Anfangslehre des christlichen Glaubens und über die Lehre für die Gereiften, über die Vollendung, da hätten wir noch so viel zu sagen, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes. Aber es lässt sich so schwer verständlich machen, da ihr schwerhörig geworden seid. So eine Übersetzung. Die anderen, die sagt, ihr habt ein stumpfes Ohr bekommen. Man begreift und versteht nicht mehr richtig, dass es in der Gemeinde Unterschiede, Reifeunterschiede gibt. Und da ich ein Kind war, sagt der Apostel Paulus, da redete ich wie ein Kind und hatte kindische Motive. Aber als ich ein Mann geworden bin, haben wir reife Leute in der Gemeinde, in der Gemeinschaftslehre, haben wir verantwortungsbewusste Menschen. Haben wir Gemeindeglieder, denen man auch etwas zutrauen kann, die bereit sind, sich verantwortlich zu machen? Oder haben wir nur Leute, die in alles hineinreden und jede Verantwortung ablehnen? Und wenn etwas gut gelaufen ist, dann war's ich. Und wenn etwas schlecht gelaufen ist, dann waren es immer die anderen. Reife Unterschiede im Verhalten, in der Tragegemeinschaft, in der Verantwortung, die sollte man sehen, sollte man akzeptieren, man sollte weise sich verhalten, damit der Friede in der Gemeinde, in der Gemeinschaft und auch in der Familie aufrechterhalten bleibt. Ich hoffe, dass ich mit jetzt etwas unbeholfenen Worten mich habe verständlich machen können. Drei Bereiche von den vielen, die ich jetzt angesprochen habe, greife ich heraus. Die Bibel hat eine Lehre, so kann ich aus dem Text herauslesen, für Anfänger. Die Lehre der Bibel für die Anfänger im Glauben. Und dann wird hier von einer Lehre gesprochen für die Gereiften. Luther ist übersetzt Vollkommenen. Danach wird noch hinzugefügt, dass man etwas verlassen soll. Man soll allmählich, wenn man gesunde Nahrung hat, wenn man Wachstum hat, wenn man Folgen gelernt hat, von den Anfangsgründen und Anfangslehren, von der Babykost, von Alete und Milupa und was es da gibt, wegkommen. Und hier habe ich eine feste Speise zu sich nehmen können, die ganze Bibel ertragen können. Das Wort Gottes sollte in seiner ganzen Wirkung zu uns reden können. Und da hat mich das so bewegt, darüber wäre so vieles zu sagen. Aber es lässt sich so schwer verständlich machen, hier, weil ihr schwerhörig geworden seid oder weil ihr so vieles gehört habt übers Christentum, Predigten gehört habt, Bücher gelesen habt, Informationen von allen Seiten bekommen habt, dass das Ohr und das Bewusstsein des Menschen das alles gar nicht mehr richtig verarbeiten kann. Als ich ein Mann war, da tat ich ab, was kindisch ist. Du liebe Zeit, wenn ich in den Büchermarkt hineinschaue. Ich war kürzlich einmal in seinem großen Büchergeschäft. Man hat mir erklärt, Herr Wegner, innerhalb von 2-3 Tagen können Sie jedes Buch von uns bekommen. Und was wird da alles gelesen? Was wird da alles in sich aufgenommen? Auf was hört man nicht alles? Kein Wunder, Ohr und Verstand können das nimmer richtig verarbeiten. Man ist überladen, viel zu sehr überladen. Wir sollten manches weglassen. Und manches sollten wir annehmen. Lasst uns doch von dem kindischen Wesen immer berücksichtigt zu werden, immer beachtet zu werden, immer mit dabei sein zu müssen. Lasst uns doch von diesem Ego-Verhalten wegkommen und im Glauben ein Mann werden, dem man etwas zutrauen kann, auf den man sich verlassen kann. Also, jetzt wird hier behauptet in der Bibelstelle, dass es schwer ist, dieses verständlich zu machen, wenn man zum Vollkommenen, zur Reife gelangen soll, ist sehr schwer. Deshalb will ich es auch lassen. Ich will gar nicht darüber reden, wie das einmal sein wird, wenn wir vor dem Throne Gottes stehen. Jetzt können wir noch nicht ganz begreifen, was wir einmal sein werden, so Johannes. Dann aber, wenn es in Erscheinung treten wird, dann werden wir ihm gleich sein. So sein wie Jesus. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Darüber wäre viel, viel zu sagen. Aber was sollen wir darüber sagen, in was für einer Gestalt wir dann in der Ewigkeit sein werden, wie wir vor dem Throne Gottes stehen werden? Werde ich meine Verwandten, meine Geschwister genauso identifizieren können wie hier auf dieser Erde? Wer wird dort sein und wer wird nicht dort sein? Das können wir zunächst einmal Gott überlassen. Was mich aber sehr beschäftigt, haben wir überhaupt die Anfangsgründe? Hier steht geschrieben, lasst uns von den Anfangsgründen wegkommen und zur Lehre der Reifen gelangen. Und die Anfangsgründe sind noch gar nicht kapiert. Es kann doch keiner Algebra rechnen, wenn es einmal eins noch gar nicht richtig kennt. Die Anfangsgründe, der Anfang, die Anfangslehre, die muss richtig sitzen, liebe Geschwister. Eine kleine Illustration. Ich hatte einmal in Mazedonien einen Dienst, war bei Geschwistern eingeladen, die hatten Verwandte in Deutschland gehabt. Und man hat mir, weil ich weiter nach Griechenland reisen wollte mit dem Auto, man hat mir dann in Skopje Geschwister vermittelt und hat mir gesagt, bei denen kannst du übernachten. Gut, die sind nicht so gläubig wie wir, aber die nehmen dich gerne auf. Und dann habe ich in einer mazedonischen Familie, 5, 6 Leute waren das mit den Kindern, und da war meine Nische im Wohnzimmer. Und ich musste alles, was bis 10, 11, 11:30 da im Wohnzimmer lief, musste ich alles mit anschauen, hab das mitbekommen. Und damals war gerade die Olympiade im Fernsehen. Jetzt musste ich, ob ich wollte oder nicht, mir die Olympischen Spiele anschauen. Aber, liebe Geschwister, ich will nicht einmal so sehr schimpfen darüber. Ab und zu bringt auch einmal ein Rabe ein Stück Brot. Hatte Elia ja auch erfahren müssen am Bach Krit. Ich habe beim Zuschauen der Olympiade doch tatsächlich etwas lernen dürfen. Da ging es um den 10.000 Meter Lauf, ging es da. Und sowas hatte ich früher noch nie gesehen. Und jetzt war ich halt da bei diesen Leuten und habe mir das angeschaut. Da waren solche Startblöcke, habe ich da gesehen. Es waren so Blöcke, da hatten die den einen Fuß denn dahinter. Und dann gingen die in die Startstellung und jeder hat gewartet, genau gewartet, bis das Startsignal käme. Und hat man einen daneben gesehen, der hat eine Pistole gehabt, hat nicht auf die Leute gezielt, aber in die Luft gezielt. Ah, sagte ich, das muss der Startzeichner sein, der das Startzeichen gibt. Und dann hat er losgeschossen. Und da wurde abgepfiffen, weil einer zu früh gestartet war. Das Ganze war ungültig. Ah, habe ich mir da gesagt, auf den Start kommt's auch genau an. Nicht der Anfang, nur das Ende krönt des Christenglaubensstreit. Aber was heißt, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn es keinen richtigen Anfang gegeben hat, dann krankt das nachher immer. Eine gesunde Geburt, eine gesunde Bekehrung, die gehört unbedingt dahin, wenn man in die Vollendung hinein möchte. Dann habe ich mir sagen lassen, ich bin desselben in guter Zuversicht, dass der bei euch angefangen hat, das Vollendungswerk, den Reifeprozess, bis hin in die Gleichgestaltung des Sohnes Gottes, bis ich so werde, wie Jesus ist, bis ich ihn so sehen darf, wie er mich sieht. Da ist ein guter Start nötig. Ich habe Verantwortung übernommen für diese Versammlung. Und ich bin nicht hergekommen, dass ich euch jetzt hier anpredige. Und wenn ihr mir einigermaßen zunickt, dann sage ich und denke, na, das war Erfolg, das war gut, da komme ich wieder her. Nein, es geht darum, dass etwas geschehen kann. Deshalb nehme ich mir die Freiheit heraus und frage, bitte keine laute Antwort, hat's bei dir schon einen richtigen Anfang gegeben? Hast du dein Leben bewusst und gewollt Jesus übergeben? Gab's eine Stunde in deinem Leben, wo du gesagt hast, Herr Jesus, so geht's nimmer weiter. Mein Leben ist ein Desaster. Du weißt, wie es gelaufen ist. Und du weißt, welche Schäden an mir angerichtet wurden. Herr Jesus, du weißt aber auch, welche Schäden ich angerichtet habe. So kann ich niemals vor dem dreimal heiligen Gott, dem ewigen Richter erscheinen. Dann solltest du starten, wenn das nicht der Fall war. Aber Bruder Wegner, ist das nicht eine ganz schlimme Sache? Wenn man sein ganzes zukünftiges Leben Gott überlassen soll. Und selber darf man ja gar nichts mehr bestimmen. Und dann macht er mit einem gerade, was er will. Ja, was weiß ich, wie das dann werden wird? Da gibt's Bedenken vom Teufel. Der sagt, mach das nicht. Bloß keine hundertprozentige, ehrliche, volle Hingabe, denn dann bist du nicht mehr dein eigener Herr. dann macht Gott mit dir, was er will. Weißt du, ich darf einer sein, der hat diese Gnadenstunde erlebt. Zwar nachher noch jede Menge Fehler gemacht, aber es gab eine Stunde in meinem Leben, einen Start, einen Anfang hat es gegeben. Da habe ich gesagt, jetzt mach mit meinem Leben, was du willst. Ich erlaube dir alles. Gleich danach, wo ich ehrlich mich Jesus übergeben habe, richtig übergeben habe, ihm erlaubt, wirklich mit mir und meinem Leben zu machen, was er will. Weißt du, was dann passiert ist? Der Liederdichter sagt, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Nichts von Traurigkeit, nichts von einem Verlustgefühl. Im Gegenteil, das Elend, die Sinnlosigkeit war weg und Friede und Freude ist in mein Herz gekommen. Und bis zum heutigen Tage geblieben. 67 Jahre. Probleme hat es gegeben, stimmt. Und ich habe auch Fehler gemacht. Aber Friede und Freude ist geblieben. Und wenn der Friede weg war und die Freude weg war, da bin ich zu Jesu. Und glitte je mein Fuß, brecht mir die Weltverdruss, so eilte ich schnell zu Jesu Herz, der heilte meinen Schmerz. Ich bestätige das, bis ins hohe Alter hinein habe ich nicht bereut, dass ich den Anfang, eine Umkehr, das ist das Erste bei der Anfangslehre, eine Umkehr hin zu Jesus gehabt habe. Eine kleine auflockernde Illustration. Ich habe viele Jahre, über 20 Jahre, eine Gemeinde betreut am unteren Neckar. Und da hat man bei einer Evangelisation ein junges Mädel eingeladen. Und die kam, weil Papa und Mama regelmäßig dahin gingen. Ich möchte doch einmal sehen, wo Papa und Mama hingeht. Und wir hatten einen Redner, das war kein Kindlein, das war ein Mann in Jesus Christus. Der hat die Verantwortung gespürt, die über einer einzigen Versammlung liegt und hat so gesprochen, dass jeder der Zuhörer sich vor die Ewigkeit gestellt gefühlt hat. Und das Mädel, die Christine, so hieß sie. Ich wollte mich verabschieden, aber die war schneller als ich. Die ist auch vom Sitz hoch und an der Tür raus und weg war sie. Ich habe die Eltern gefragt in der nächsten Versammlung, was war mit der Christine? Die Christine hat uns gesagt, schön und gut, geht ihr mal dahin, aber für mich ist das nichts. Ich will mein Leben genießen. Und das hat sie gemacht. Anderthalb Jahre, nachdem Gott zu ihr geredet hatte, hat sie das Leben genossen, hat sich ein schönes Auto gekauft, hat einen Unfall gehabt, das Auto Totalschaden. Und sie ist mit Schmerzen und einigen Wunden davongekommen. Und dann war wieder Evangelisation. Wie liebevoll klopft Gott doch an, dass wir mit dem Anfang der Ewigkeit beginnen. Und jetzt von Not gezeichnet, erschüttert kam sie wieder in die Versammlung und hat zugehört. Aber es war doch nicht ganz so weit. Ich sag Christine beim Ausgang, der Jesus hat zu dir geredet. Er will dir einen Neuanfang geben. Hat sie mich traurig angeschaut und geht weg. Ich bin mehrere Wochen weg auf Reisen, Missionsreisen. Und dann, als ich wieder da war, wen finde ich da? Die Christine finde ich da. Und ehe ich es versah, hat sie mich um den Hals geschlungen und hat mir einen herzhaften Kuss gegeben. Ich war erschüttert, aber ich spürte das nicht erotisch. Weißt du, was das war? Bruder Vetter, ich habe so große Freude, ich habe gewartet, bis du kommst, dass ich dir sagen kann, jetzt habe ich mein Leben dem Herrn Jesus gegeben. Und sie ist bis heute noch dabei. Ich kann nicht sagen, dass in ihrem Leben alles glatt gelaufen ist. Nein, Gott hat dann an ihrer Vollendung gearbeitet. Der hat gehobelt, der hat gefeilt, der hat gebohrt und der hat gesägt. Aber sie hat einen richtigen Anfang gehabt. Und sie ist dabei geblieben. Ich habe mich so gefreut über die Freude. Ich habe mal einen anderen Fall gehabt, liebe Geschwister. Da war ich noch im Berufsleben. Alle haben gewusst, dass ich mit Jesus gehe. Ich habe jedem erklärt, dass mein Leben geändert wurde und dass ich glücklich und froh bin. Und da hatten wir ein leichtes Mädchen in der Firma. Die hat sich auch jedem gern an den Hals geworfen. Ich denke nicht, dass da wahrscheinlich ganz schreckliche Dinge gewesen sind, aber es war keine saubere Sache. Ich kam vom Büro runter und da schaut sie mich an und sagt, Heinrich, du kommst auch noch dran mit der Umarmung, mit einem Kuss. Sag ich, mach das nicht, das ist nicht gut. Wahrscheinlich hat sie mit den anderen schon geredet. Und schon triumphiert, dem Frommen, dem zeigen wir's. Ich kam einmal wieder mit einer Akte vom Büro runter, mit neuen Aufträgen. Wo ich unter die Treppe kam, kam sie aus der Ecke, hat mich gepackt und hat mir einen Kuss gegeben. Aber nicht so wie die Christine. Das eine war reine Freude wegen dem Gerettetsein. War reine Freude, aus der Hölle herausgerissen zu sein und jetzt ein neues Leben zu haben. Und hier war's Schadenfreude. Hier ging's darum, ein Gotteskind zu blamieren. Wisst ihr, was ich da gemacht habe? Ich habe ihr eine geklebt, aber ganz ordentlich. Und das tut mir bis heute nicht leid. Man soll ja niemand schlagen, liebe Geschwister. Aber die Ehre Gottes, mit Hilfe seiner Kinder in so eine dreckige Atmosphäre zu zertreten, da mache ich nicht mit. Ich habe ihr eine geklebt. 3 Stunden später gehe ich zu ihr, sage ich, du, Gisela, bist du mir böse? Du, nicht staune. Nein, hat sie gesagt. Nein, aber jetzt weiß ich's. Bei dir mach ich's nimmer. Sag ich, darum geht's. Darum geht's. Ich gehöre jemand und ich bin ein Eigentum jemand, dann das ist Jesus Christus und mit dem kann man nicht machen, was man will. Anfangsgründe. Konsequenz, liebe Geschwister. Ich stelle mich nicht als Beispiel hin. Das kannst du auch haben. Also Umkehr ist das erste von den Anfangsgründen. Aber das zweite, wenn ich mich zu Gott hinwende und wirklich mein Leben Gott überlasse, ihm erlaube, mit mir zu machen, was er will, dann fängt er an, ein Vertrauensbasis aufzubauen. Er sagt mir sein Wort, und lehrt mich, fang doch an, mir und meinen Verheißungen Glauben zu schenken. Ach, dass du glauben könntest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Du wirst dann erleben, dass ich gar nichts Böses vorhabe mit deinem Leben, dass ich dich segnen möchte. Also erstens Hinkehr zu Gott. Zweitens, Vertrauensbasis Gott und seinem Wort gegenüber. Dann kommen wunderbare Erlebnisse. Gott zeigt mir immer wieder, dass er für mich da ist, auch wenn er mir einmal etwas nicht gibt, was ich gerne hätte. Aber durch Gottes Gnade ist es immer wieder Liebe. Ich gehe zum dritten über. Hier steht Tauflehren. Das ist schon ein bisschen auch so eine kritische Wahrheit aus der Bibel, wenn es auf die Taufe zu sprechen kommt. Wie hat Reine gesagt? Nee, Herr Wegner, nee. Ich bin getauft als Säugling, Schluss aus, fertig. Ein anderer hat zu mir gesagt, Bruder Wegner, das genügt nicht, wenn man als Kind besprengt worden ist. Ich habe mich als Erwachsenen taufen lassen. Da kam ich dahin, zu denen, die Erwachsenentaufe hatten. Aber im Verhalten war kein großer Unterschied da. Beide hatten noch die Welt lieb gehabt, ob besprengt oder ob als Erwachsene getauft. Dann habe ich Leute kennengelernt, die haben mir gesagt, Bruder Wegner, wie wurdest du getauft? Na, bis ihnen erklärt, falsch ist das, falsch ist das. Man darf nicht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden. Man muss nur im Namen Jesu getauft werden. Das sind die Jesus-only-Lehren. Wieder ein anderer hat mir gesagt, aber Bruder Wegner, wie tauft man denn bei euch? Dann habe ich da gesagt, ich gehöre nicht direkt zu einer Gemeinde, ich bin Missionar und Evangelist, ich habe da verschiedene Lehren. Ja, Bruder Wegner, wenn man dich nicht dreimal untergetaucht hat, dann ist deine Taufe ungültig. Da sage ich, wie das? Tauflehren. Ja, hat er gesagt, du musst dreimal untergetaucht werden. Einmal im Namen des Vaters und dann musst du noch einmal untergetaucht werden im Namen des Sohnes und dann musst du noch einmal untergetaucht werden im Namen des Heiligen Geistes. Dann ist es in Ordnung. Ich habe mir ein paar solche Leute, die dreimal untergetaucht waren, dann genauer angeschaut und die hatten die Welt noch genauso lieb wie die anderen auch. Sage ich, da ist etwas beim Start nicht ganz in Ordnung. Echte Hingabe an Gott, eine Taufe ohne Glauben, liebe Geschwister, ist nichts. Wie hat der Kämmerer zum Finanzminister von Äthiopien gesagt? Er hat gesagt, das ist ja Wasser. Ich möchte mich taufen lassen. Ich will so glücklich werden wie du. Ich will mich so freuen wie du, Philippus. Na, da ist er, halt. Glaubst du von ganzem Herzen, dann mag's geschehen. Sonst ist das eine äußerliche Handlung. Man kann den ganzen Menschen mit Weihwasser bespritzen. Das nützt nichts. Man kann nach Lourdes, man kann in den Vatikan, man kann sich verbeugen, man kann Handküsse geben. Das nützt alles nichts. Der richtige Start, eine richtige Hinkehr zu Gott sollte vollzogen werden. Und dann die Vertrauensbasis und dann die Taufe. Herr Jesus, mein Leib, alles gehört dir, der Bund eines guten Gewissens. Liebe Zuhörer, kannst du sagen, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen? Wenn ja, und du eine Hinkehr, ehrliche Bekehrung hattest und dein Leben wirklich Gott anvertraust, und bereit bist, Ja zu sagen, was er zulässt in deinem Leben. Und du dein Leben in der Taufe nach außen hin sagst, es gehört dir, mein Leibesleben. Und du hast ein gutes Gewissen. Dann kommt Friede und Freude ins Herz hinein. Ich gehe zum vierten über. Ich muss ein bisschen schneller machen. Mein Herz ist noch so voll. Das vierte ist hier angegeben in diesem Text. Lehren über Umkehr, darüber sprach ich. Lehren über Glauben an Gott, darüber sprach ich. Die Lehren über die Taufe, da sprach ich. Jetzt Lehren über Handauflegung. Mit der Hand kann man einem anderen eine Ohrfeige geben. Mit der Hand kann man stehlen. Mit der Hand kann man Gutes tun. Und weißt du, was Gott will? Mit der Hand kann man den Segen, den man hat, weitergeben. Hand auflegen, ohne mit Gott in Ordnung sein, da sage ich Vorsicht. Mir ist es nicht egal, wer mir Hände auflegt. Da habe ich als Seelsorger schlechte Erfahrungen. Das geht hin bis zum Spiritismus mit Berührungen der Hände und der Finger. Aber wenn solche Menschen, die mit Gott in Ordnung sind, nicht von einer Institution bezahlt werden und Hände auflegen, um damit eine Versiegelung vorzutäuschen. Nicht so. Deshalb will ich die biblische Version jetzt ein klein wenig darlegen über Handauflegung. Da ist der eine Fall, der ist mir ganz markant und den will ich ein bisschen deutlicher erklären. Da war der Saulus von Tarsus, noch wo er auf falschem Wege war. Er war unterwegs nach Damaskus und hat seine Hände nicht zum Segnen gebraucht, andere ihre Freiheit zu rauben, sie gefangen wegzunehmen. Und da begegnet ihm Jesus. Und das habe ich früher nicht so gesehen und erkannt. Und wo dieser Saulus von Tarsus sagt, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Dann ist seine Welt zusammengebrochen. Seine eigene fromme Welt ist ihm zusammengebrochen. Und da war aber noch einmal etwas, wo er so zusammengebrochen war und sein Augenlicht verloren hatte. Da betet er. Zu wem hat er gebetet? Zu dem Jesus, den er gesehen hatte. Und was geschieht da? Wo dieser starke Mann mit dieser mächtigen Hand oder Hände, die hatte, sie gefaltet und gebetet hatte, da hat er eine Erscheinung. Du, pass auf, da ist eine kleine Gemeinde in Damaskus. Und da gibt es einen Mann, Hananias ist sein Name. Und wenn der zu dir kommt, das ist einer von denen, die du gefangen wegführen wolltest, dessen Freiheit du rauben wolltest, der wird kommen und wird seine Hände auf dich legen. Das ist ein ganz einfacher Mann. Und wisst ihr, was da geschah? Da sprach Gott der Herr zu Hananias in Damaskus, steh auf, vermutlich hat er gebetet und nicht geschlafen. Steh auf und geh in die Straße, die da heißt, die Gerade. Da gibt's ein Haus, das gehört dem Judas. Und da ist einer drin, der heißt Saulus von Tarsus. Und der hat gesehen, ich habe ihm gezeigt, was du tun sollst. Der hat gesehen in einer Erscheinung, dass ein Hananias zu ihm kommt und die Hände auflegt, damit er wieder sehend wird. Hananias, deine Hände möchte ich benutzen, dass dieser Mann, der blind geworden ist, weil er meine Herrlichkeit gesehen hat, sein Augenlicht wieder bekommt. Deine Hände habe ich dazu auserwählt. Hände auf. Legen, um zu segnen. Herr, hat er gesagt, was habe ich von dem Mann gehört? Das ist ja mein Todesurteil. Keine Diskussion. Geh hin, er betet. Handauflegung im Auftrag Jesu Christi. Und dann geht er hin, und das finde ich so beeindruckend. Er sagt nicht, mein lieber Herr Saulus von Tarsus, Abgeordneter vom Hohen Rat in Jerusalem. Nein, lieber Bruder Saul, der Herr schickt mich, dass ich die Hände auf dich lege. Und das werden wir jetzt machen. Und weil es von Gott ist, geschieht etwas. Beim richtigen Hände auflegen, wenn es nicht von Menschen missbraucht wird, geschieht etwas für die Ewigkeit. Damit du wieder sehend wirst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Das ist so schön, der Zusammenhang. Ich kann Gott nur anbeten, Jahre später, auf seiner dritten Missionsreise, kommt der Saulus, der Paulus geworden war, nach Ephesus. Der Mann, der durch Handauflegung sein Augenlicht wiederbekommen hat, vom Heiligen Geist berührt worden ist, der kommt dahin und sieht 12 Jünger. Und die haben sich gefreut. Die hatten Buße getan, Hinkehr zu Gott. Sie hatten Glauben an Gott, aber der spürte, da fehlt noch ein bisschen was. Fehlt noch etwas in deinem Leben? Dieses feine Wirken des Heiligen Geistes. Kann der Heilige Geist in deinen Gedanken wirken, die der Geist Gottes leitet, das sind Gottes Kinder. Kann der Geist Gottes dich leiten, anregen und segnen? Und so fragt er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Nein, das wissen wir gar nicht. Worauf seid ihr denn getauft? Auf die Taufe des Johannes? Zur Buße? Wir haben Buße getan. Wir haben uns bekehrt. Und dann hat er gesagt, die Taufe des Johannes war eine Bußtaufe. Jetzt auf den Namen Jesu Christi, nicht in eine Konfession, auf den Namen Jesu Christi. Und dann hat er ihnen die Hände aufgelegt, wie er es auch erlebt hatte. Und dann kam der Heilige Geist. So schön. Noch etwas. Gemeindeleben, ich habe nicht vergessen, was ich am Anfang gesagt habe. Reife Unterschiede im Gemeindeleben. Ist jemand krank unter euch, dann soll er zu einer Heilungsbewegung laufen. Zu einem bekannten Mann, der Hunderten, Tausenden die Hände aufgelegt hat. Zu einem Mann, bei dem alle umfallen, wenn er die Hände auflegt. Nein, ist jemand krank, und das hat sich ganz schnell, kann jedem passieren, dann rufe er die Ältesten, wenn er nicht verkracht ist mit ihnen. Denn wenn er Streit hat mit den Ältesten, dann kann er es bleiben lassen. Dann läuft der Segen nicht richtig. Und die Ältesten, die werden dann kommen und werden sagen, ja, hör einmal, du, das ist schön, wenn du gesund werden willst. Und ist jemand hier, erlaube ich mir zu fragen, der nicht gesund werden will? Aber die Sünde bekennen, die Vergebung der Sünde ist wichtiger, viel wichtiger als 10 Heilungen. Die Sünde muss vergeben sein. Ich frage schon wieder, bis zum Schwören kann ich's wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen. Und wenn er die Sünde bekannt hat, dann werden nicht die Hände der Ältesten den Kranken heilen, sondern sein Glaube. Wenn er das Ganze gar nicht glaubt, kann er es auch bleiben lassen. Dann hat er die Ältesten umsonst bemüht. Wie oft kann man einen Seelsorger, einen Ältesten unnötig und umsonst bemühen? Ist aber eine richtige Bekehrung da? Ist eine Hinkehr zu Gott? dann kann der Segen einer Handauflegung groß sein. Den nächsten will ich nur kurz streifen. Das fünfte, die Lehre über die Auferstehung der Toten. Ein Mensch, der Jesus nicht angenommen hat, dem die Sünde nicht vergeben ist, der kann an die Auferstehung gar nicht glauben. Wer aber die Segnungen, die Wortwirkungen erlebt hat, liebe Geschwister, der kann glauben, dass Gott Menschen wiederkommen lässt, sogar an die erste und die zweite Auferstehung. Das sechste wäre vom Gericht. Gerichtsbücher und das Buch des Lebens. Das sind alles Anfangslehren. Bekehrung hin zu Gott, Glaube an Gott, Taufpraxis, Übergabe an Gott, Handauflegung und Segnungen und der Glaube an die Auferstehung. Das sind alles Lehren, die für die Anfänger da sind. Jetzt weiß ich nicht, ob der Hebräerbrief auch sagen müsste, hier bei uns, wie ich hier da gelesen habe. Darüber hätten wir vieles zu sagen. Und es lässt sich schwer verständlich machen, da er schwerhörig geworden sei. Land, 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 höre des Herrn Wort. Amen.